Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Katharina Ried mit dem Thema Verbrennungen und Verbrühungen in der Pädiatrie. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Und ja, herzlich willkommen auch an dich, liebe Katharina, du Wiederholungstäterin. Schön, dass du wieder da bist. Katharina, du bist Notärztin, du bist Kinderärztin primär, bist aber auch sonst Tausendsasser, muss man sagen. Du bist berufspolitisch unterwegs beim BVKJ. Du schreibst Bücher, du bist bei ganz vielen Podcasts unterwegs und so weiter und so weiter. Deswegen freue ich mich, dass du heute Zeit hast und mit uns sprechen kannst über das Thema thermische Verletzung durch Hitze. Und damit meinen wir oder meintest du Verbrennung und Verbrühung. Herzlich willkommen und schönen guten Abend.
Ja, ich freue mich auch super, Kai, dass wir uns endlich mal wieder sehen. Ich habe so irgendwie das Gefühl, wir haben uns jetzt schon monatelang nicht gesehen, eben weil ich so viel vorhabe immer. Ja, aber wir haben uns jetzt vorgenommen, wir werden uns auf jeden Fall jetzt auf den Hosenboden setzen und regelmäßig darf der Kai wieder 20 Uhr anrufen hier und mich löchern wie ein Schweizer Käse. Ihr übrigens auch. Ich habe gerade noch kurz einen Insta-Post hochgeladen und euch aufgefordert, wenn euch noch grob was einfällt, was ihr unbedingt besprochen haben wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Wird eingebaut.
Genau, das dürft ihr immer gerne tun. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und Wünsche, thematische Wünsche und so weiter. Katharina, ich habe ja gerade schon gesagt, du bist als Notärztin unterwegs auf Feld und Flur und ich kann mir vorstellen, dass dir Verbrennungen und Verbrühungen häufiger begegnen. Warum sprechen wir über das Thema? Also ist es wirklich so häufig, wie ich das gerade so antizipiere? Ist das was man häufig auf der Rechnung haben muss, wenn man Notarzt fährt oder wenn man ärztlich tätig ist?
Ja, tatsächlich. Also wenn man sich überlegt, dass in Deutschland, also in der BRD, über 30.000 Kinder pro Jahr unter 15 Jahren wegen einer Verbrennung oder Verbrühung eben versorgt werden müssen, das ist schon echt häufig. Und von den Kindern müssen ungefähr 7.500, das klingt jetzt wenig auf die BRD hochgerechnet, aber 7.500 ist schon eine krasse Zahl, die verletzen sich halt echt so schwer, dass die stationär behandelt werden müssen. Von denen sind es ungefähr 800, die im Rahmen des stationären Aufenthaltes halt sogar intensivpflichtig werden. Ne? Das heißt, es ist nicht damit getan, dass man mal so kurz ein bisschen handwarmes Wasser nimmt und kühlt und so ein bisschen Verband macht oder so und was gegen Schmerzen gibt, sondern die müssen wirklich intensiv medizinisch betreut werden. Und die liegen dann auch länger. Und das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte ist einfach, und das ist ja eigentlich auch der Grund, weswegen es so wichtig war, dass wir heute über dieses Thema sprechen, das ist eine Verletzung, die sehr stigmatisierend ist. Ja? Also wenn das mal passiert, ist es meistens so, dass es nicht so krass akut ist. Also den PatientInnen, denen das passiert, die sterben in der Regel nicht sofort im Endeffekt ja an dieser Verbrühung oder Verbrennung, sondern die kann man gut behandeln, auch wenn es auf der Intensivstation ist. Aber im Verlauf tragen die einfach Narben davon oder Kontrakturen. Und deswegen ist das was, wo die Prävention super wichtig ist. Und deswegen ist es mir so wichtig, über das Thema zu sprechen und auch darüber, dass erstmal die Prävention, also die Vorsorge davor, dass es überhaupt passiert, das A und O ist. Und genau, ich fand die Idee von Kai super, dass man sagt, okay, wir sprechen jetzt zuallererst mal über die Prävention, bevor wir überhaupt in die Therapie gehen, weil das ist das, was ihr zu Hause euch wirklich merken könnt.
Ja, genau. Bevor wir da reingehen in die Präventionsmaßnahmen, die es vielleicht gibt, kannst du nochmal sagen, was du unter Verbrühung und was du unter Verbrennung verstehst oder was man darunter versteht und Frau natürlich auch, beziehungsweise wie das so aufgeteilt ist? Also sind es eher häufiger Verbrühungen oder Verbrennungen, die auftreten?
Ja, also grundsätzlich sind Verbrennung oder Verbrühung, also thermische Verletzung durch extreme Hitze. Und dann gibt es einmal die Verbrennung, die werden durch trockene Wärme hervorgerufen. Das ist dann zum Beispiel, wenn man Flammen ausgesetzt ist oder Explosion, also Kerzen oder Grill, Feuer, Zigarette oder heiße Stoffe, Kontaktflächen, also Herd oder Bügeleisen oder im Winter so Kaminscheibe oder Wärmflasche, ja, ganz wichtig auch. Oder eben starke Sonnenstrahlung, das gehört auch dazu. Also wenn man sich irgendwie in die Sonne legt und einen fetten Sonnenbrand kriegt. Oder auch elektrischer Strom, das ist so von der Steckdose, also vom Haushaltsstrom, wo dann die Kinder erstmal rumhantieren und so mit irgendwelchen Gegenständen reinjagen und dann kurz einen Stromstoß kriegen. Oder eben auch Kabel und so weiter und so fort. Und auch Starkstrom, ne, die ganzen Mutproben von den Jugendlichen, die dann immer wirklich schlecht ausgehen. Oder auch durch Reibung, also Kleidungsstücke, ne? Wenn man irgendwie, kennt jeder, man sitzt auf dem Fahrrad und trainiert da irgendwie und hat irgendwie eine Hose an, wo zwischen den Oberschenkeln nicht so schön das alles weiter runter geht, dann trampelt man da vor sich hin oder wandert über die Alpen und denkt sich am Abend, alter Schwede, ey, das tut ganz schön weh. Und das kommt halt eben durch diese Reibung. Und da kann es dann, wenn es ganz schlimm ist, zu Verbrennungen eben kommen, also so zu Rötung, es muss ja keine Blasenbildung geben. Und Verbrühung, das sind Verletzungen durch feuchte Wärme, also durch heiße Flüssigkeiten, das ist sehr häufig, also Tee, Kakao, Suppen, Fett, auch kochendes Wasser, also aus dem Wasserkocher oder aber wenn man das Wasser auch in die Wärmflasche einfüllt und die ausläuft, das läuft dann auch in der Verbrühung, oder heiße Dämpfe und Gase, das kennt man so, ne? Man backt da schön vor sich hin, der Kuchen wird immer besser und irgendwann denkt man, oh shit, das Ding muss raus, macht so die Tür auf und kriegt so den voll krassen heißen Dampf ab ins Gesicht, da muss man wirklich auch aufpassen. Gerade bei Kindern, die sind einfach anfälliger und auch Bügeleisen oder Inhalat. Ne? Jetzt hier in der Infektsaison, jeder kennt's, Schnupfen, Husten, Heiserkeit, wir sind alle betroffen, irgendwie kriegen wir das Zeug gar nicht mehr weg. Seit Oktober bis März sitzt man da und versucht, sich irgendwie frei zu inhalieren von diesem ganzen Schnodder. Und da sollte man bei Kindern auf keinen Fall eben diese typische gute Sache, die Oma immer erzählt, mit heißes Wasser, Kamillentee rein und Kind oben drüber und dann ein Handtuch oben drüber, das sollte man bitte tunlichst vermeiden, denn die Kinder sind einfach unruhig, das kann umfallen und dann können die sich stärkste Verbrühungen zuziehen. Das sind so die zwei Sachen. Also einmal trockene Wärme ist Verbrennung und feuchte Wärme Verbrühung.
Also ich denke, da kann sich jeder so ein bisschen selber erinnern an seine Kindheit. Also was es da so für Verletzungen geben kann mit dem Feuerspielen, heißes Badewasser, beim Kochen natürlich auch und so weiter und so weiter. Lass uns dann mal rübergehen zu den Präventionsmaßnahmen, die dir vielleicht auch besonders wichtig sind in deinem Buch, das ja auch, von dem ich ja gerade schon gesprochen habe, dass du ja auch Buchautorin bist, Fit für den Kindernotfall, da schreibst du ja auch über wichtige Präventivmaßnahmen. Was kann man denn so machen? Also insbesondere, wenn man jetzt im Bereich Kinderheilkunde schaut, also wenn man Kinder hat, was kann man tun, damit es gar nicht zu solchen Verletzungen kommt?
Ja, also super wichtig ist es, und das kann ich zu allen Unfällen eigentlich sagen, dass man sich immer so in die Entwicklungsstufe seines Kindes mal kurz begeben sollte, gedanklich, ja, und auch von der Höhe her. Das heißt, wenn man so einen Krabbler zu Hause hat, dann sollte man sich mal auf alle Viere begeben, mal durch die Wohnung krabbeln, mal gucken, wo man überall rankommt, ja. Weil das ist immer so die Sache, die man sich nicht so gut vorstellen kann. Und Kinder, die haben ja auch so Entwicklungsstufen, die können ja plötzlich über Nacht was sie gestern noch gar nicht konnten, ne? Da staunt man ja manchmal wirklich selber. Plötzlich ziehen die sich da am Schrank hoch und kommen da an Sachen ran, wo sie vorher nie rangekommen sind. Und sobald die Kinder nicht mehr nur in der Wiege liegen oder am Körper im Tuch umgewickelt sind und anfangen, sich irgendwie rechts, links zu bewegen, dann fallen die eben nicht nur vom Wickeltisch, sondern die kommen auch an Steckdosen ran oder kommen eben auch an den Tee ran oder an die Herdplatte und so weiter und so fort und können auch zum Beispiel eben in Eimer fassen, in denen heißes Wasser ist zum Putzen oder so oder und das sind Sachen, die man wirklich vermeiden sollte auf jeden Fall. Das heißt, Heißgetränke gehören einfach nicht in die Greifnähe von kleinen Kindern. Man sollte auch auf keinen Fall, wenn man das Baby auf dem Schoß hat, nebenbei, das macht man nämlich häufig, weil das ist sowas, was man so das ist nur so ein Fleisch und Blut übergegangen. Ne? Man sitzt so gemütlich auf dem Sofa und nippt da an seinem Kaffee oder an seinem Tee und dann hat man da jetzt halt das kleine Bobbel auf dem Arm. Und da geht's ganz schnell, dass die sich wirklich bewegen und zack, bums, ist passiert und das ergießt sich übers Kind. Deswegen das bitte niemals machen. Auch wenn man zum Beispiel so herabhängende Tischdecken oder so, das kennt jeder, dass man das einfach nicht macht. Die ziehen dann da dran oder hängen sich da hin und dann zack, kommt das ganze Zeug, Suppe und Co. da oben runter. Herdschutz kann man zum Beispiel anwenden oder die Töpfe hinten auf die Herdplatten stellen, wenn man kocht. An sich haben Kinder in der Küche auch nichts zu suchen. Also am sichersten ist es, so ein Gitter zu machen, damit die Kinder gar nicht erst in die Küche reinkommen. Oder aber, wenn die größer sind, dass man wirklich so einen Turm hat, wo man die so reinstellen kann, wo die da nicht rauskommen, und den positioniert man so, dass die das Gefühl haben, dass sie ein bisschen was sehen und mitmachen können, aber eben nicht in die Nähe von irgendwelchen gefährlichen Sachen kommen. Gerade so elektrische Geräte, Wasserkocher und so weiter und so fort, dass das einfach nicht vorne steht, sondern weiter hinten. Und auch so Sachen wie Badewasser, ne? Man denkt es gar nicht, aber wenn man so Badewasser einlässt, dann kann es manchmal ganz schön heiß werden, vor allem wenn zwischendurch das Telefon klingelt, man rennt weg und dann ist es doch heißer geworden, als man denkt. Und deswegen immer wichtig, dass man da vorher einmal nochmal den Thermometer reinschmeißt und guckt, ob das wirklich Körpertemperatur hat oder nicht. Und es gibt ja so Schwimmthermometer, die man da ganz, ganz schön angucken kann, genau. Und was auch wirklich wichtig ist, dass man, ja, wie du schon sagst, einfach, wenn man draußen grillt, dass man das Kind da nicht direkt in die Nähe vom Feuer lässt. Oder jetzt Weihnachten über, ne, Adventskranz oder Kerzen, sowas kann ja auch dazu führen, dass die Kinder wirklich ein Problem kriegen. Also es gibt so viele verschiedene Präventionsmöglichkeiten. Genau, also das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt alle aufzählen. Aber wer wirklich gut aufklärt und auch ganz viele so Präventionskampagnen startet, ist Paulinchen. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich würde auch sagen, Kai, das können wir dann in den Shownotes verlinken. Paulinchen, da geht es um brandverletzte Kinder. Da ist auch jedes Jahr am 7.12. eben Tag des brandverletzten Kindes. Da werden ganz viele Aktionen so gemacht. Und genau, also da könnt ihr auf jeden Fall ganz viele Infos auch herbekommen.
Zur Prävention. Ja, super. Das verlinken wir auf jeden Fall. Super Idee. Und klar ist das komplex, aber ich denke so, dass man die Wohnung und die Umgebung durch die Augen der Kinder sieht und sich das regelmäßig einmal so anschaut, ist, glaube ich, ein guter Tipp. Und ja, es ist wirklich erstaunlich, wo Kinder ja überall drankommen, wenn sie es wollen.
Also auch so Sachen, wo man gar nicht dran denkt, ne? So Heizdecken, ja, oder so. Ja, man denkt sich so, ach komm, ey, ich lege mich da abends unter meine Heizdecke, ja, und die ist dann warm, und für das Baby ist es halt zu warm. Oder auch so Kirschkernkissen, die können zwar nicht auslaufen, aber wenn man die in die Mikro legt und die dann sofort rausholt und beim Kind in den Kinderwagen legt, ohne das jetzt so durchgewalkt zu haben, dass es sich schön verteilt und so abgekühlt, dass es ungefähr 37 Grad, also nicht wärmer ist als die Haut des Kindes, da muss man wirklich aufpassen, weil die Babys, die können ja noch nicht sagen, dass es zu heiß ist. Man merkt es meist erst, wenn die brüllen, und dann ist es zu spät.
Das stimmt, ja. Katharina, wenn es dann doch passiert sein sollte und es zu einer Verbrennung oder einer Verbrühung gekommen ist, da habe ich zwei Fragen an dich. Erstens, was kann man als Ersthelfer tun, als Elternteil zum Beispiel oder jemand, der gerade in der Nähe ist? Was sollte man tun und was macht ihr, wenn ihr dann als Notärztin mit dem Rettungsdienst da eintrefft?
Mir ist gerade noch eingefallen, du wolltest auch noch wissen, was häufiger ist, ne? Ich habe so viel gequatscht, dass wir da gar nicht mehr drauf eingegangen sind.
Ja, ja.
Deswegen. Das stimmt. Also, genau, also am häufigsten sind wirklich Verbrühungen. Über 70% von diesen ganzen Verbrühungen, Verbrennungen, also thermischen Verletzungen durch Hitze, entstehen eben durch vor allem heiße Flüssigkeiten. Und fast 80% aller thermischen Verletzungen durch Hitze, das sind Kinder unter 5 Jahren betroffen. Das heißt, Säuglinge und Kleinkinder leiden meist Verbrühungen und, wie gesagt, größere Kinder meist eher Verbrennungen. Das sind ja diese Mutproben oder eben auch zu Silvester, ganz wichtig, ne, diese Explosionsverletzungen dann. Und man muss halt super schnell handeln, weil Kinder einfach ganz rasch Wärme verlieren über die Haut und weil die einfach im Vergleich zum Erwachsenen eine höhere Körperoberfläche haben. Und Kinder auch schneller tiefere thermische Verletzungen haben, weil die eben noch nicht so eine dicke Haut haben wie wir Erwachsenen und dadurch dann einfach auch die Gewebetrauben größer werden. Und Kinder sind super schnell im Schock, also doppelt so schnell wie wir Erwachsene und verlieren auch einfach super viel Flüssigkeit, viel, viel, viel schneller als wir. Und deswegen ist es auch immer wichtig, dass man gerade bei Kindern, die ganz klein sind, also so Säuglinge, immer bei Verbrühung oder Verbrennung über 10% Körperoberfläche auch in Verbrennungszentrum geht. Genau. Aber was machen wir jetzt? Genau. Was tun, wenn es wirklich passiert ist? Also das Allerwichtigste, und das kann ich immer nur wieder sagen, Ruhe bewahren. Das klingt so easy, ne? Ach komm, Ruhe bewahren, kein Problem. Aber wenn das Kind sich verbrüht, ja, und man am besten auch noch selber schuld daran ist, ja, das macht einem ja auch fertig, dann brüllt das wie am Spieß. Das tut furchtbar weh. Und egal, was man da macht, das ist super agitiert. Und was man wirklich immer machen sollte, man sollte, wenn es eine Verbrühung ist, erstmal mit handwarmem Wasser kühlen. Ich sage deswegen handwarm, weil man soll nicht kühlen mit irgendwie Eis oder Coolpacks, sondern wirklich handwarmes Wasser. So 10, 15 Minuten über die Stelle drüber laufen lassen und dann auch damit aufhören, weil wenn man zu lange das Wasser drüber laufen lässt, dann besteht wieder die Gefahr, dass das Kind eben Wärme verliert. Und deswegen, wenn wir vom Rettungsdienst kommen, meistens braucht so ein Rettungswagen so 12 Minuten, ne? Dann sind so die 10 Minuten rum. Und dann sind wir so die, die dann für den Wärmeerhalt sorgen. Das ist immer so das, was die Eltern nicht verstehen. Die denken, hä, was soll ich aufhören zu kühlen? Verstehe ich jetzt nicht. Aber das ist der Grund dafür, dass eben die PatientInnen wirklich nur so 10 Minuten gekühlt werden sollten. Und auch bevor ihr anfangt mit irgendwas, wenn ihr zum Beispiel einen Jugendlichen habt, der da irgendwo an der Oberleitung rumturnt auf so einem Waggonwagen und dann da so ein quasi Schock kriegt und getroffen wird von diesem Kugelblitz und dann da wegfliegt. Leute, Eigenschutz, ganz wichtig. Bevor ihr irgendwo hingeht und helft, ja, guckt erstmal, ob das alles sicher ist. Gerade so bei Stromumfällen oder bei Blitzschlägen auch. Ich meine, es ist super selten, aber dass man immer an den Eigenschutz auch denkt. Weil sonst liegt ihr nämlich gleich daneben und dann habt ihr weder dem Patienten geholfen noch euch selbst. Und ja, was dann danach kommt, ist, wenn es jetzt Feuer ist, dass man es löscht. Jeder kennt es, Feuer lässt sich ersticken. Am besten durch eine Decke. Also wenn man jetzt jemanden anderen sieht, man kann seine Jacke ausziehen, weil man sonst nichts da hat. Löschdecken, natürlich, die hat keiner jetzt gerade im Rucksack mit dabei, aber die Profis bringen das dann schon mit. Und ansonsten, wenn es einem selber betrifft, kann man sich auch wälzen. Also das macht auch viel aus, dass man sich also auf den Boden wälzt, damit die Flammen ausgehen. Und entkleiden, gerade wenn Kinder zum Beispiel, also kleine Babys, wenn die was abkriegen, dass man sofort die Klamotten entfernt, weil da saugt sich diese heiße Flüssigkeit rein. Und bei Babys muss man auch an den Windel denken. So eine Windel, die saugt super viel Flüssigkeit auf. Kennt jeder, ne? Aus der Werbung, kommt eine Windelwerbung und dann kommt immer irgendeiner, der da irgendwas draufkippt und dann sieht man, oh Mensch, Meier, ein ganzes Glas Wasser, zack, ist es in der Windel, alles noch trocken, wunderbar, ja. Und genau das passiert auch mit dem heißen Wasser. Und deswegen auch die Windel ausziehen, wirklich komplett entkleiden. Und bei Verbrennung ist es so, wenn das schon eingebrannt ist in die Haut, dann bitte nicht dran ziehen, sondern umschneiden. Ja, also ihr schnappt euch eine Schere und ihr macht alles weg, was noch nicht an der Haut klebt von dem Kind und den Rest lasst ihr dran. Ihr zieht da nicht dran, weil sonst kommt es noch zu krasseren Schäden von der Haut, weil sich die dann einfach ablöst. Und wenn man das sieht, ja, das Kind brüllt ja die ganze Zeit wie am Spieß, ja. Es brüllt und brüllt und brüllt und brüllt und brüllt. Und man kann nicht so wirklich was machen. Die, natürlich, wenn man kühlt, wird es ein bisschen besser, ja. Aber wichtig ist auch, dass man wirklich was gegen die Schmerzen gibt. Natürlich hat kein Kind da Bock so wirklich drauf, ne. Es brüllt, es tut weh und dann kriegt man auch noch ein Säffchen gesteckt. Was für ein Mist ist das denn? Saft geben macht nicht so viel Sinn, weil die Kinder in dem Moment sowieso hysterisch sind und, ja, wenn es wirklich schlimmer ist, dann sollte man denen auch nicht irgendwie Saft oder irgendwas zu essen oder zu trinken geben, weil die sollten möglichst nüchtern bleiben, falls dann im Verlauf noch weitere Maßnahmen erfolgen müssen. Aber man sollte sich das Kind genau angucken. Und das könnt ihr auch als Eltern richtig gut. Das heißt, ihr beurteilt erstmal das Verletzungsausmaß. Das ist super wichtig. Also ihr guckt einmal, wie viel von der Körperoberfläche betroffen ist. Und dafür könnt ihr die Hand eures Kindes, nicht eure eigene, benutzen, mit Fingern. Das heißt, ihr guckt, wie oft passt die Hand eures Kindes mit Fingern in diese Fläche, die da betroffen ist, rein. Und das entspricht dann quasi der Fläche der betroffenen Körperoberfläche, also die verbrannt oder verbrüht ist, nennt sich Handflächenregel. Ganz easy zu merken. Gibt auch noch so eine Neuner-Regel nach Welles, kann sich kein Schwein merken, lernt man irgendwann mal im Studium, aber das mit der Hand, das kann sich wirklich jeder merken. Und damit kann man das super gut einteilen. Und das geht auch in wenigen Sekunden. Man guckt da quasi auf den Brustkorb und sieht, aha, so und so lang, oft passt da die Hand mit Fingern meines Kindes da rein, also so und so viel Körperoberfläche. Und dann, wie tief ist denn das eigentlich? Ja, woran kriegt man das raus? Kai, woran kriegst du es raus? Wie tief das da verbrannt oder verbrüht ist?
Also ich kann es gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass zum Beispiel die Blasenbildung wichtig ist.
Genau, genau das ist das Allerwichtigste, was du gesagt hast. Die Blasenbildung, das könnt ihr euch gleich mal richtig krass merken, weil die Blasenbildung, sobald sich Blasen melden, handelt es sich um eine Verbrühung oder um eine Brennung Grad 2. Und ab Grad 2 muss man echt mal aktiv werden. Ja? Das heißt, dann ist es nicht nur einfach wie gerade bei Grad 1 gerötet und juckt so ein bisschen und ist so ein bisschen geschwollen, sondern dann bilden sich Blasen und überall, wo sich Blasen bilden, die können natürlich platzen, die spannen, es tut weh. Jeder, der schon mal eine Blase hatte, weiß genau, wie das ist. Und wenn die platzen, guckt man sich diesen Grund an von der Blase. Das heißt, man schaut sich den Blasengrund an und wenn er rosig ist, nennt sich 2a, Verbrennung oder Verbrühung. Und wenn der weiß ist, 2b, und ab weißem Wundgrund wird es richtig schlimm im Endeffekt so, dass man das Kind auf jeden Fall in der Klinik vorstellen muss, weil dann müssen auch Maßnahmen ergriffen werden, die über das normale Kühlen und Verbinden, steril und so weiter, Verpacken hinausgehen. Das heißt, wenn ihr Kinder habt, die eine Blasenbildung haben, nicht einfach nur so ein bisschen eine Rötung, dann ist es wichtig, dass ihr das steril verpackt. Und da könnt ihr zu Hause, das ist ein Trick, einfach eine Frischhaltefolie nehmen. Das ist super cool. Das klebt auch nicht so krass. Das lässt sich gut wieder wegmachen. Und ihr könnt es einfach umwickeln mit Frischhaltefolie. Das geht super, dann kommt da kein Dreck rein. Und das wird auch nicht trocken, sondern bleibt feucht an der Stelle. Und ihr braucht keine Angst haben, dass sich unter dieser Frischhaltefolie bis in die Klinik irgendwelche Keime ansiedeln. Das, die Frage kommt immer. Also das passiert nicht. Euer Kind kriegt dadurch keine Blutvergiftung. Nur, weil ihr die Folie für kurz rumgewickelt habt. Genau. Und Grad 3 und Grad 4, das sind dann die Grade, die wirklich, wo man schon merkt, also jetzt wird's, also langsam sieht man, dass es dunkel wird, ne? Und Grad 4 ist dann so richtig verkokelt. Also wie wenn man quasi in den Kamin so ein Scheit Holz reinschmeißt und es dann schwarz wird. Also das seht ihr, ja. Und das passiert auch nicht einfach nur mal vom Bügeleisen oder so, sondern das sind dann diese Verletzungen, die wirklich durch Starkstrom entstehen. Mhm. Und genau, dann ist es super wichtig zu entscheiden, wo ist das passiert am Körper. Also es gibt einfach Regionen am Kind, die super gefährlich sind. Wenn du zum Beispiel überlegst, man verbrennt oder verbrüht sich im Gesicht, oder an Hand- oder Fußflächen, im Genitalbereich oder den Achseln, im Halsbereich oder über Gelenken, dann sollte auf jeden Fall das Kind immer einer Klinik zugeführt werden, die spezialisiert ist für Verbrennungen oder Verbrühungen. Ganz, 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 ganz wichtig. Und was meinst du, tipp mal, wie viel es da so gibt in Deutschland? So ganz grob über den Daumen gepeilt, ist völlig Wurst, sag irgendeine Zahl.
Bei uns hier in der Region kenne ich tatsächlich nur eine Klinik. Und wir sind ja ziemlich dicht besiedelt. Wobei, nee, mir fällt eine zweite. Also vielleicht so 10, 15?
Also es gibt tatsächlich 59 Spezialbetten nur in ganz Deutschland. Ja?
Oh, ja.
Betten. Keine Kliniken. Betten. Das okay. heißt, wir müssen ganz genau überlegen, wenn wir ein schwer brandverletztes Kind haben, wo fliegen wir das hin? Und das ist super schwierig für die Eltern ganz häufig, weil das ist nicht die Klinik ums Eck, ja? Das ist vielleicht die Klinik am Arsch der Heide auf gut Deutsch, ja? Hunderte Kilometer entfernt und gerade wenn man eine Familie hat mit mehreren Kindern, da kann man nicht mal eben schnell hinfahren, ja? Muss man damit aufgenommen werden. Auch die Transportzeiten sind lang, wenn man jetzt nicht sofort einen Hubschrauber bekommt und ja, das ist eine interdisziplinäre Behandlung, wenn es den Kindern schlecht geht. Ne? Da spielen ganz viele Leute mit an diesem ganzen
Zeug. Uns noch mal,
und genau.
Lass uns nochmal kurz rekapitulieren. Das heißt, wenn ich Ersthelfer bin, dann muss ich schauen, wie groß ist die Verletzung, die Verbrennung. Das heißt, damit kann ich, also ich kann mit dieser Hand des Kindes Regel, kann ich das Ausmaß der Verletzung einschätzen. Ich muss gucken, wie tief ist die Verbrennung, also welches Stadium hat das Kind erlitten und wo genau ist die Verbrennung. Also
und Genau, ganz wichtig auch, ob das sich irgendwo Begleitverletzungen zugezogen hat. Aber das haben wir in einem anderen Podcast schon mal gemacht. Wir haben schon mal drüber gesprochen, wie beurteile ich eigentlich ein Kind, wenn es ihm nicht gut geht. Ne? Also pädiatrisches Beurteilungsdreieck und C-ABCDE-Schema. Natürlich guckt man immer erst nochmal, ne? Ist bei Bewusstsein, atmet und hat Puls. Ne? Also so die Vitalfunktion, das ist völlig klar. Aber wenn es dir entgegen, wenn es da sitzt und brüllt wie am Spieß, dann weiß man ja schon mal, die Vigilanz ist gut, es brüllt. Die Atmung und der Kreislauf sind gerade auch noch gut, ne? Und wir müssen jetzt einfach mal schauen noch, gerade bei so Kindern, die jetzt irgendwie sich vor Schreck verbrühen oder so, wenn jetzt noch taumeln und rückwärts fallen und mit dem Kopf irgendwo aufschlagen, man guckt quasi auch nochmal, sind am Körper sonst noch irgendwo Verletzungen? Das ist vielleicht noch ganz wichtig, da mal zu gucken, genau. Und gerade bei Stromunfällen kann es auch zu Herzrhythmusstörungen kommen, kann man auch mal bewusstlos sein oder genau, bei Inhalationstraumata, bei Verbrennungen, wenn man zum Beispiel irgendwo in einem brennenden Haus ist, dann ist ja meistens die Kontaktverbrennung nicht das Schlimmste, sondern das eingeatmete Gas, was jetzt die Lunge schädigt.
Weil ich kann mir vorstellen, dass es ja dann für den einen oder anderen auch schwierig ist, wahrscheinlich zu entscheiden, muss ich jetzt ins Krankenhaus fahren oder muss ich einen Rettungsdienst rufen oder mache ich Brandsalbe drauf und warte, dass es besser wird von alleine. Das ist ja wahrscheinlich auch immer schwierig. Also was könnte man da nochmal so als Richtlinie geben?
Also grundsätzlich, apropos Brandsalbe, bitte nichts draufschmieren. Erstmal, wenn das Grad 2 ist. Bei Grad 1, wenn es nur eine Rötung ist, ja, und eine kleine Körperoberfläche und dem Kind geht's gut und es ist irgendwie nach 5 Minuten beruhigt und merkt gar nichts mehr, ja, dann brauchen wir da auch keinen Notarzt rufen. Ja, dann lässt man da einfach 10 Minuten ein bisschen handwarmes Wasser drüber fließen, guckt sich das dann genau nochmal an, guckt sich das auch bitte in den nächsten Tagen nochmal an. Es gibt nämlich sogenannten Nachbrenneffekt, das heißt, an Tag 3 ist in der Regel die thermische Verletzung durch Wärme am schlimmsten, ja. Und wenn sich dann im Verlauf noch Blasen bilden und es quasi zu Grad 2 wird, dann ändert sich die Situation wieder und dann sagt man, oh, vielleicht dann jetzt doch mal zum Kinderarzt. Und dann, wenn Blasen an Stellen sind, die gefährlich sind, da hatten wir es gerade drüber, dann ist es was, wo jetzt der Kinderarzt nicht ausreicht, sondern wo man dann sagt, dann geht man in die Kinderklinik und die entscheiden dann selber, wie weit es weitergeht. Aber auf jeden Fall, je nach Ausmaß der Verletzung, Hilfe anfordern. Und da ist es einfach so, Notruf sollte man immer machen, wenn das Kind unter einem Jahr alt ist. Weil bei den Kindern kann man es einfach super schlecht einschätzen. Die können auch nicht wirklich sagen, was los ist. Die ganzen Sachen, die ich vorhin schon erzählt habe, warum rasches Handeln angesagt ist, die verlieren mehr Wärme, haben schneller tiefere Verletzungen, sind schneller im Schock und so weiter und so fort. Das muss man da einfach berücksichtigen. Oder auch, wenn großflächige Körperoberflächen betroffen sind, also über 10% der Körperoberfläche. Wenn quasi 10 Hände mit Fingern in diese Fläche reinpassen, dann sollte man den Notruf wählen. Weil dann ist es nicht mehr einfach nur so eine kleine Verbrühung oder Verbrennung, sondern dann ist es schon großflächig und dann muss das angeguckt werden. Oder aber halt, wenn stark beeinträchtigt ist das Kind, also wenn der Allgemeinzustand nicht in Ordnung ist, Atmung oder Kreislauf, das versteht sich aber, glaube ich, von selbst, Blasenbildung Grad 2 plus ein Risikofaktor. Das ist immer so die grobe Sache, wo man sich dran langhangeln kann. Das heißt, Kai sagt, oh shit, das sind Blasen, genau, aber nur die Blasen alleine sind jetzt kein Grund, sofort Notruf zu wählen. Man muss sich natürlich beim Arzt vorstellen, aber nicht sofort Notruf. Aber wenn eine gefährliche Körperregion betroffen ist von diesen Blasen, wenn zusätzlich Begleitverletzungen bestehen, wenn es sich um Inhalationstrauma handelt, also quasi, wenn man irgendwo in einem Haus ist, wo es gebrannt hat und man die Gase einatmet, oder wenn der Unfall durch Strom und Chemikalien hervorgerufen wurde, dann Notruf. Genau. Also das kann man sich sehr gut merken an sich. Und genau, Kinderarzt, wie gesagt, bei kleinflächigen Rötungen. Klar, Blasenbildung, Grad 2, ohne Risikofaktoren. Das ist das, was ich schon gesagt hatte. Wenn der Allgemeinzustand sonst stabil ist und ungefährliche Körperregionen eben betroffen sind. Und zu Hause, wie gesagt, wenn es nur ganz kleinflächig ist, ein bisschen rot, dem Kind geht's aber gut, keine Blasen da sind, das spielt gleich wieder und fühlt sich eher genervt dadurch, dass man ständig guckt, was los ist, weil es das schon wieder vergessen hat, dass es gerade passiert ist und eben keine gefährliche Körperregion oder keine Begleitverletzungen vorliegen. Genau.
Unseren Podcast hören ja auch viele Kolleginnen und Kollegen und wahrscheinlich auch viele, die selber Notarzt fahren. Und du selber hast ja auch schon mal auf den Punkt hingewiesen, dass viele Notärztinnen und Notärzte gar nicht so, sag ich mal, für die Kindernotfälle parat sind oder sich vielleicht unsicher fühlen bei solchen Kindernotfällen. Kannst du noch mal was sagen zum notärztlichen Handling, also zum Beispiel das Thema Analgesie? Ich kann mir vorstellen, dass bei schwereren Verletzungen, dass das Zäpfchen stecken nicht ausreicht, um das Kind schmerzfrei zu bekommen.
Ja, vor allem hat es auch keinen Bock auf Zäpfchen in der Regel. Also wenn Eltern es noch nicht gesteckt haben und wir ankommen, dann ist jetzt nicht das Erste zur Begrüßung, ein Zäpfchen in den Po zu stecken, sondern wir fragen natürlich ab, ob schon ein bisschen mit handwarmem Wasser gekühlt wurde. Falls es nicht der Fall ist, kann man das nachholen. Meistens bringt es aber nach der Zeit, wenn man jetzt nach 5 Minuten ankommt, natürlich ja was, aber jetzt, wenn man irgendwie nach 10, 15 Minuten ankommt, ist es schon nicht mehr so krass. Und man zieht dann Medikamente auf, und zwar Esketamin und Midazolam. Und das kann man nasal verabreichen. Da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht oder drüber gesprochen. Das heißt, über den MAD, das Mucosal Atomization Device, kann man das super gut in die Nasenlöcher von dem Kind spritzen. Logischerweise immer maximal 1 Milliliter pro Nasenloch. Mehr wird dann nicht resorbiert. Das kann man nach 4, 5 Minuten wiederholen. Das ist körpergewichtsadaptiert. Und da bitte nicht irgendwie im Kopf rechnen, sondern eure Tabelle wirklich nehmen. Nehmt euch die Zeit, guckt euch eure Tabelle an oder was auch immer ihr dabei habt, PediHelp-App oder Divi-Tabelle oder was auch immer, irgendwelche Rechenlineale. Also es gibt ja im Endeffekt das PET-NFL oder auch das Kindersicher, was man da auspacken kann und gucken kann. Und dann eben, wenn das Kind dadurch düdelig ist, dann kann man Paracetamol oder Ibuprofen-Zäpfchen in Poppes stecken. Das Ibu-Zäpfchen ist natürlich zusätzlich noch entzündungshemmend. Und dann kann man in Ruhe einen Zugang legen. Und Zugang ist ja in der Regel, je nachdem, wie viel betroffen ist von der Körperoberfläche, deswegen wichtig, um weiter auch analgetische wirksame Medikamente zu geben, aber auch um Flüssigkeit zu substituieren. Genau. Und dann eben Wärmeerhalt und Temperatur kontrollieren, also dass man wirklich im Ohr auch mal Temperatur misst, bei kleinen Säuglingen erektal, und dass man das Ganze steril abdeckt. Und wenn die Eltern es schon in Frischhaltefolie gewickelt haben, dann die bitte erst dann wegmachen, wenn das Kind eine ordentliche Analgosedierung hat, dass es wirklich da nicht noch zusätzlichen Trauma erleidet, da wir da dran rummachen. Und in der Klinik wird es dann in der Regel, je nachdem, wie groß die Körperoberfläche und die Betroffene ist und die Tiefe, direkt im OP dann, wo dann eventuell eine Spalthauttransplantation oder sowas erfolgen muss im Verlauf, aber im OP dann untersucht, also nicht in der ZNA, in der zentralen Notaufnahme. Und man muss sich, wie gesagt, als Notarzt immer überlegen, anhand der Kriterien, die ich schon genannt habe, welche Klinik man sich aussucht. Weil, wie gesagt, man braucht gerade bei schwerwiegenden Fällen interdisziplinäres Team aus Kinderchirurgen, plastischen Chirurgen, Kinderärzten, Pflegenden, Physios, Ergos, Orthopädie-Technikern und Psychologen. Das heißt, das zieht so einen ganzen Rattenschwanz mit sich. Und gerade bei schwer verletzten Kindern ist auch wichtig, dass man an die Eltern denkt und auch eine PSNA, also eine psychosoziale Nachsorge eben organisiert. Die können ja auch zum Beispiel im Hubschrauber nicht immer mitfliegen. Wenn das Kind dann weit weg verlegt wird und man wirklich nicht weiß, was mit dem los ist, das ist dann schon echt eine wirkliche emotionale Herausforderung für alle Seiten.
Ich kann es mir gut vorstellen, ja. Okay. Ich glaube, wir haben erstmal alles Wichtige besprochen, liebe Katharina. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, du hast das Thema ja von vielen Seiten gut beleuchtet, also für den Ersthelfer, aber auch von ärztlicher Seite. Vielen Dank, und ich hoffe, dass du dich bald wieder meldest, damit wir wieder einen Podcast zusammen aufnehmen können. Würde mich freuen.
Alles klar. Perfekt. Ja, ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Sendung und schönen Abend euch noch.
Katharina, mach's gut. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.